Ich bin überwältigt, wie viele Menschen heute Morgen hier sind, die ich aus meiner Vergangenheit noch kenne, die meinen oder unseren Lebensweg öfters mal gekreuzt haben. Und ich finde es wirklich schön, dass so viele heute Morgen da sind. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen auch von meiner Seite und euch begrüßen. Und ich habe ein Thema uns mitgebracht. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch mal kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. O Herr, du weißt um alle Dinge und ich danke dir für dein lebendiges Wort, auf das wir uns zu 100% verlassen können. Es ist fehlerfrei und wir dürfen uns darauf stützen. Es sind deine Gedanken und dein Wille darin zu finden. Hilf uns, dass wir es ergreifen können, dass es uns stärkt in unserem Glauben, dass es uns neu ausrichtet, uns überführt. Herr, von dem, was du dir vorgestellt hast. Wie du möchtest, dass deine Kinder hier auf der Erde zusammenleben. Danke, Vater, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, in meiner Schwachheit dein Wort in rechter Weise auszuteilen. Du sollst verherrlicht und geehrt werden, Herr Jesus. Ich möchte dich groß machen. Amen. Vor einiger Zeit, da durfte ich ein junges Ehepaar trauen. Und die hatten auf ihrer Hochzeitseinladungskarte, die war gestaltet wie ein Reisepass. Wir wagen diese abenteuerliche Reise der Ehe gemeinsam. Und heute tatsächlich möchte ich primär die Ehepaare unter uns ansprechen. Aber es ist auch ganz sicher für alle anderen was dabei. Ein Reisepass. Wenn wir uns speziell eine Ehe, wo zwei Menschen sich auf diese Reise begeben miteinander, anschauen und uns diese Reise vorstellen mit vielen Hürden, Hindernissen, Gefahren, Abzweigungen, wo man nicht weiß, ob nach links oder nach rechts, dann fragt man sich, wie kann man denn in diesem Tohuwabohu dieser Welt überhaupt den richtigen Weg finden auf dieser Reise? Und ich weiß nicht, wer von euch noch damit umzugehen weiß. Ich weiß nicht mehr damit umzugehen, aber eine Landkarte und ein Kompass, die helfen uns, den richtigen Weg zu finden. Heute funktioniert es über diverse Apps mit Smartphones relativ benutzerfreundlich. Ich bin da ganz froh drüber, weil ich einen sehr schlechten Orientierungssinn habe, dass es diese Hilfsmittel gibt. Wenn es dann heißt, wir fahren dort oder dorthin, wo man noch nie gewesen ist, lasse ich mich gern auch leiten. Manchmal verlasse ich mich zu sehr auf diese Navigationsgeräte und dann landet man halt irgendwo in einer Sackgasse vielleicht. Aber damit genau das nicht passiert, dass wir in unserem Leben und auch in unseren Ehen uns nicht in einer Sackgasse verrennen, brauchen wir Kompass und Landkarte. Und Gott hat uns für unser Leben hier in seinem Wort Kompass und Landkarte gegeben, damit wir erkennen, was ist denn sein Wille für unsere Ehen? Was ist denn sein Wille mit dieser Welt? Was ist denn sein Wille mit uns Menschen überhaupt? Und so wie eine Landkarte und ein Kompass uns die richtige Richtung und den richtigen Weg zeigen, um das Ziel zu erreichen, so will uns auch Gott durch sein Wort in unserem Leben den richtigen Weg weisen. Und er, der selbst der Erfinder der Ehe ist und von uns Menschen, er wünscht sich natürlich, als der die Ehe sich ausgedacht hat, dass unsere Ehen gelingen. Ist klar, oder? Ja? Dass der Erfinder ein großes Interesse daran hat, dass unsere Ehen gelingen. Die allermeisten Ehepaare, ob man das glaubt oder nicht, starten ihre Ehe und wünschen sich, dass die Ehe gelingt. Wie viele von den Verheirateten sind so in die Ehe gestartet, haben den Wunsch und haben immer noch den Wunsch, dass die Ehe gelingt? Ich kann mal die Hand heben. Also ich auch, natürlich. Ja. Natürlich wünschen wir uns, dass die Ehe gelingt am Anfang, aber wir gehen das Thema Ehe ganz oft einfach komplett falsch an. Man lebt einfach so hinein, ohne sich bewusst vielleicht auch Gedanken drüber zu machen. Und es ist so, dass die wahrscheinlich alle Ehepaare oder die meisten Ehepaare sich bei der Hochzeit wünschen, dass die Ehe gelingt. Und wenn wir wollen, dass das auch passiert und die Ehe mit der Zeit, mit den Jahren sogar noch besser wird, nicht stehen bleibt, sogar noch besser wird, dann müssen wir den Erfinder fragen und die Karte und den Kompass benutzen, den er uns gegeben hat. Sonst kann genau das passieren, dass wir uns auf dem Weg dermaßen verirren und uns vielleicht komplett aus den Augen verlieren auf dieser gemeinsamen Reise, die als ein großes Abenteuer angefangen hat und in einer Sackgasse endet. Es funktioniert dann noch irgendwie, man kommt klar, aber anstatt gemeinsam reist jeder nur noch für sich und wir verfehlen das eigentliche Ziel und den Zweck der Ehe. Wie viele Ehen sind so? Ha, es ist okay. Schwäbisch ausgedrückt. Es tut es, oder? Man lebt oft nach ein paar Jahren mehr nebeneinander her als miteinander und kann ja froh sein, wenn man dann überhaupt noch verheiratet bleibt heutzutage. Aber das ist doch nicht der Sinn der Ehe. Liebe Ehepaare, und da nehme ich mich ganz groß mit rein, ich wünsche uns, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass die Ehe so ist. Gott hat sich die Ehe ausgedacht für uns Menschen als was Wunderschönes. Nicht ein Ring, sie zu knechten, nein, sondern damit wir in dieser Beziehung Erfüllung erfahren. Damit wir nicht mehr allein durchs Leben gehen müssen, damit wir gemeinsam alle Herausforderungen meistern können und Freude und Leid gleichermaßen miteinander teilen. Damit wir uns blind verstehen lernen, damit wir uns 100% aufeinander verlassen können, was auch kommt. Und das ist noch lange nicht alles, was so eine Ehe alles mit sich bringen kann. Und das ist doch die wirkliche Bedeutung von, die zwei werden dann ein Fleisch sein oder die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Verheiratet sind wir nicht mehr nur eine Person, nein, wir gehören untrennbar zusammen in Gottes Augen. Und wenn wir uns jetzt mit der Ehe beschäftigen, ich habe einen Bibeltext, der eigentlich mit Ehe gar nichts zu tun hat, aber der trotzdem wichtige Bausteine für unser Zusammensein, unsere Ehen beinhaltet, möchte ich noch einen Punkt setzen, was Ehe überhaupt ist in Gottes Augen. Es scheint mir wichtig heutzutage, auch da drüber zu reden. Die Ehe geht zurück auf die Schöpfungsordnung Gottes. Und deshalb finden wir die Ehe auch in fast allen Kulturkreisen wieder, auf dem ganzen Planeten. Die Zeremonien zur Eheschließung mögen unterschiedlich sein oder aussehen, aber die Idee, dass ein Mann und eine Frau einen Bund fürs Leben eingehen, finden wir fast überall wieder. Gott hat es eingesetzt schon in der Schöpfungsordnung, ganz am Anfang. Und dann haben sich die Menschen ja überall verteilt, aber ist doch interessant, dass es überall eine Form von Ehe gibt, wo zwei Menschen sich versprechen, zusammenzubleiben, auch öffentlich. Und die sind dann rechtmäßig, gehören die zusammen. Das wäre bei uns dann der Zeitpunkt des Standesamts, wo dann zwei Personen rechtmäßig zusammengehören. Das ist der Bund der Ehe. Viele sagen, ah, das gilt für mich nichts, das ist dann das Kirchliche, wenn man noch Gottes Segen irgendwie oder das in der Gemeinde dann eine Trauung. Das ist sehr schön, wenn man die Ehe mit Gottes Segen startet. Aber eigentlich beginnt die Ehe rechtmäßig vor dem Gesetz. Und das gibt es in allen möglichen verschiedenen Kulturkreisen in unterschiedlichster Form. Das hat Gott eingesetzt, schon ganz am Anfang. Wann gilt eine Ehe als Ehe vor Gott? Jetzt mache ich aber ein Fass auf. Wenn ein Mann und eine Frau rechtmäßig diesen Bund eingehen, dann ist es amtlich, dann sind die beiden verheiratet. Dann ist es Ehe. Und ich weiß wohl, dass es viele andere Formen und Paarungen des Zusammenlebens gibt heutzutage. Das sind menschliche Ideen und Vorstellungen und nicht nach dem Willen Gottes. Das muss ich einfach in aller Deutlichkeit dazu sagen. Sie entsprechen nicht dem Willen Gottes und seiner Schöpfungsordnung. Das ist nicht mein Wort, das sind nicht meine Gedanken. Deshalb Ist so schön, sich einfach darauf zu stützen, zu sagen, hey, es ist Gottes Idee, es war Gottes Plan, Mann und Frau zu schaffen und diesen Bund zu schützen in Form der Ehe. Vielleicht sagt ihr jetzt, du machst dir ganz schön leicht mit deiner Aussage, aber es liegt nicht an mir, nochmal, es ist der Maßstab, den Gott setzt. Und sein Wort, auf das wir uns verlassen. Und wenn der Maßstab nicht mehr gilt, auf was stellen wir uns dann? Was ist mit unseren Glaubensüberzeugungen und Grundlagen, wenn wir Gottes Wort nicht mehr berücksichtigen und außer Acht lassen, was seinem Plan entspricht und seinem Willen? Er meint es gut mit uns. Es ist nicht, um uns zu strafen oder uns einzuschränken in unserer Freiheit, sondern um uns zu schützen, damit unser Leben und unsere Ehe gelingt. Wisst ihr, die Stabilisierung einer Gesellschaft geht von der Familie aus. Wo viele Familien, gesunde Familien in der Gesellschaft da sind, da ist die Gesellschaft auch gesund. Das stärkt die Gesellschaft ungemein. Und was wir heutzutage erleben, auch in der christlichen Welt, ist ein riesengroßer Angriff vom Feind Gottes, des Teufels, auf genau diese Institution der Ehe, auch in unseren Kreisen. Und wir sind nicht gefeit vor den vielen Einflüssen, Gedanken und Ideen, die in unserer Welt, in unserer Zeit, durch den Zeitgeist auf uns reinprasseln. Aber liebe Geschwister, ich möchte uns heute Morgen ganz besonders stärken, nicht nur im Punkt Ehe, an dem festzuhalten, was Gott in seinem Wort uns weitergegeben hat und uns nicht mitreißen zu lassen in diesem Strudel, wo man sich fast schon festhalten muss, dass man nicht mitgerissen wird. Und wir sind nicht gefeit davor, uns da mitreißen zu lassen. Deswegen ist so wichtig, diesen Kompass und diese Landkarte, das Wort Gottes immer wieder in die Hand zu nehmen und zu schauen, nein, was hat Gott gesagt? Was ist sein Wille mit uns? Was ist die Basis? Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit wird heute leider immer mehr ins Gegenteil verkehrt. Aber auch ein Zeichen unserer Zeit, dass der Teufel genau dort in die Familien reinfeuert und versucht, die Familien zu zerstören. Zum Thema Ältestenschaft, Leiterschaft haben wir auch uns angeschaut, dass es wichtig ist, dass ein Leiter der Gemeinde fähig ist, seiner Familie gut vorzustehen. Ja? Und wie kann ich als Kind Gottes in der Gemeinde denn dienen? Wie kann ich frei sein für einen Dienst, anderen Menschen noch zu dienen, wenn meine eigene Familie zu Hause, wenn die kaputt ist und zerstört und meine Ehe brach liegt? Wie kann ich ein brauchbares Werkzeug Gottes sein, wenn das, was Gott mir anvertraut hat in der Ehe, wenn das einfach brach und kaputt da liegt und ich mich eigentlich nicht drum kümmere? Wie geht es? Und genau da greift der Teufel uns an, die Familie. Die Ehe, wenn es nämlich da knirscht, und ich kann euch sagen, wenn eine Predigt ansteht und Predigtvorbereitung ist, dann ist bei uns daheim die Luft elektrisch. Und ich kann das nicht erklären. Aber wir gehen an Kleinigkeiten aneinander hoch, wo ich ganz deutlich merke, und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, dass da jemand was dagegen hat. Dass jemand ein Problem hat, wenn Menschen sich hingeben fürs Reich Gottes. Und wir müssen uns besinnen auf das, was Gott uns gegeben hat und auch das Schützen, was er uns anvertraut hat in unseren Familien und Ehen. Ich möchte uns stärken und uns da Mut zusprechen, auf diesen festen Grund des Evangeliums, auf diesen festen Grund des Wortes Gottes uns zu stellen und ja auch da mutig vorwärts zu gehen. In Liebe, auch anderen gegenüber, die das nicht so sehen können. In Liebe. Gott meint es gut mit uns. Wir lesen in 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Erde, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Interessant, wie die Bibel auch ganz am Anfang mit einer Ehe beginnt und ganz am Ende mit einer Ehe wieder abschließt. Nämlich die Hochzeit des Lammes mit der Gemeinde. Wenn Christus die Gemeinde zu sich holt und wir Hochzeit feiern mit unserem Bräutigam, mit unserem Herr Jesus. Damit schließt Gott ab. Gott schafft diesen verbindlichen Rahmen des Zusammenlebens als Schutzraum für uns als Ehepartner und für die Kinder, die wir vielleicht bekommen, zu seiner Ehre. Es ist seine Idee gewesen und es ist seine gute Erfindung und die wollen wir genauso in Ehren halten und schützen. Was wir heute in unserer Gesellschaft erleben, ist Ehebruch, Affären, ständiger Wechsel von Partnern. Es wird fast gar nicht mehr geheiratet. Das Modell Eheschließung ist vom Aussterben bedroht. Und all das, was man so tun kann, viele wechselnde Partner, wird ja schon glorifiziert und als etwas Erstrebenswertes uns präsentiert. Und ich bin selber geprägt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe ganz gern James Bond-Filme angeguckt, wo ich noch Jugendlicher war. Und James Bond ist für mich so der Inbegriff für den Mann. Oder? Dem gelingt immer alles, der führt die Aufträge aus, der rettet die Welt, dem jeder Schuss sitzt eigentlich. Und immer sind Frauen mit dabei. So ein richtiger Frauenheld. Ja, was das eigentlich bedeutet und was das mit uns macht, dieses Heldenbild, darüber könnt ihr mal nachdenken, was das auch innerlich mit einem macht. Erstrebenswert. Es wird in unserer Gesellschaft, die leider immer gottesfeindlicher wird, einfach glorifiziert und als was Gutes hingestellt. Ja. Jesus wird uns als der Bräutigam der Gemeinde vorgestellt. Und eine Trennung zwischen den beiden, zwischen Christus und der Gemeinde, ist eigentlich undenkbar. Stellt euch vor, Gott würde sagen, jetzt reicht's mir aber mit der Gemeinde. Ich will die Scheidung. Ich muss das Thema auch ansprechen. Gott hasst die Scheidung. Und das ist nicht in seinem Plan. Stellt euch vor, Gott gebraucht dieses Bild der Ehe, wo zwei Menschen ein Ja zueinander haben und sich versprechen, wir bleiben von Anfang bis Ende zusammen. Er nimmt dieses Bild und gebraucht es für die Gemeinde und Christus, für diese Beziehung, die Gott geschaffen hat durch Jesus Christus, durch das Blut des Lammes. Und ich möchte euch ermutigen, dass auch wenn Schwierigkeiten da sind, haltet zueinander, sucht einen Weg gemeinsam, kämpft für eure Ehe, sucht euch Hilfe, sagt irgendjemand, wie es euch geht, arbeitet dran. Gott möchte nicht, dass das auseinandergeht, was er geschaffen hat. Dieses Bild, das er gebraucht zwischen der Gemeinde und Christus, das wird völlig zerstört. Durch unsere Handhabung mit diesem Thema. Und ich weiß, es gibt ganz viele Dinge, die vielleicht jetzt in deinem Kopf vorgehen, wo dein Leben anders gelaufen ist. Wo du jetzt in einer Situation bist, wo vielleicht schon viel kaputt gegangen ist. Und auch da möchte ich dich ermutigen, forsche in Gottes Wort, was sein Wille ist mit deinem Leben, in deiner jetzigen Situation. Gott ist gnädig. Er vergibt uns unsere Übertretungen. Das ist so schön. Aber trotzdem möchte ich klarstellen, dass das nicht in Gottes Willen ist und uns ermutigen, dass wir drum kämpfen. Zurück zum Thema einer gelungenen Ehe. Jetzt habe ich viel gesagt drumherum. Gottes Maßstab, wie er sich Ehe vorstellt, der Rahmen und dass sie von Anfang bis Ende er sich gedacht hat für zwei Menschen. Wie können wir eine gelungene Ehe führen? Können wir das überhaupt? Aus eigener Kraft? Ich sage nein. aber mit Gottes Hilfe durchaus. Und wir wollen einen Blick werfen in eine Begebenheit, wie gesagt, hat eigentlich erstmal gar nichts mit Ehe zu tun. Johannes Kapitel 13, da geht es um die Fußwaschung. Kurz bevor Jesus gefangen genommen wird und zum Tod verurteilt wird, nimmt er sich Zeit, noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern das Passamahl zu feiern. Und er nutzt die Gelegenheit, ihnen eine äußerst wichtige Lektion mit auf den Weg zu geben für die Zukunft. Bevor er dann nicht mehr körperlich bei ihnen sein wird. Und das möchten wir gemeinsam lesen. Johannes Kapitel 13, ab Vers 1 bis 17. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Was für ein Herr, der seinen Jüngern die Füße wäscht, selbst dem, der ihn kurze Zeit später verraten hat. Er hat Judas nicht ausgelassen. Was für eine Liebe und was für eine Demut zeigt uns Jesus. Er wäscht als Herr seinen Jüngern die Füße und übernimmt die Aufgabe von einem Diener. Und er sagt seinen Jüngern und auch uns heute: Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus hat nicht seinen Anspruch, den er hatte, wahrgenommen, als er hier auf der Erde war, als rechtmäßiger König und Herrscher über die ganze Welt und über das Universum. Er hat sich ganz klein gemacht, seinen Anspruch nach hinten gestellt. Wenn er wiederkommt, das zweite Mal, dann als König und Herrscher. Aber als er hier auf der Erde war, hat er uns gezeigt, was wahre Demut und Dienen bedeutet. Er hat nicht seine Karriere oder Hobbys oder sonstige eigene Interessen verfolgt oder hat versucht, sich selbst zu verwirklichen, wie uns das heute in unserer Gesellschaft eingetrichtert wird. Er hat sich ganz klein gemacht und erniedrigt, obwohl es eigentlich hätte andersrum sein sollen. Wie viel besser wären unsere Ehen und nicht nur unsere Ehen, ich mache den Sprung jetzt auch zur Gemeinde, wenn wir dieses eine Prinzip uns mehr zu Herzen nehmen würden, des Dienens. Der erste Baustein, den ich euch heute mitgeben will, ich habe nur drei. der erste Baustein für eine Ehe, die mit den Jahren immer nur besser werden soll, ist für mich, gibt es bestimmt auch noch andere Gedanken und Ideen, dient einander nach dem Vorbild Jesu Christi in eurer Ehe und einer achtet den anderen höher als sich selber. Erster Baustein für eine gelungene Ehe. Dient einander nach dem Vorbild Jesu Christi und einer achtet den anderen höher als sich selber. Ich möchte uns ermutigen, nach dem Vorbild Jesu zu leben und einer dem anderen die Füße zu waschen und zu dienen. Ja, manchmal ist vielleicht auch notwendig, jemand nicht nur die Füße zu waschen, sondern auch den Kopf. Aber dann bitte in Liebe. Lasst euch, und ich möchte mich auch ermutigen, nach Jesu Vorbild zu leben und einer dem anderen die Füße zu waschen. Jesus führt hier einen interessanten Dialog mit Petrus, der erst gar nicht möchte, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Jesus erklärt ihm, ich muss dir die Füße waschen, weil sonst keine Gemeinschaft da ist. Und dann will Petrus komplett gebadet werden. Ja, wenn das so ist, dann einmal ab in die Badewanne. Dann wasch mich bitte ganz. Und wir finden hier in dem, was Jesus tut, auch eine tiefe geistliche Bedeutung, die erst später erkannt wird, nachdem er dann auferstanden war. Warum später? Jesus wird ja kurz nach diesem Abendessen von Judas verraten, gefangen genommen, verurteilt und dann grausam hingerichtet und an dieses Kreuz genagelt. Und das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Er wird wieder auferweckt von den Toten und erscheint seinen Jüngern. Ihr kennt die Ostergeschichte. Und Jesus sagt seinen Jüngern immer wieder, dass es genau so kommen muss, dass er sterben muss und wieder auferstehen muss. Aber warum das alles? Petrus versteht das auch nicht. Diese geistliche Bedeutung, die Jesus ihm da den Jüngern und auch uns hier weitergibt, wir können es verstehen, weil wir das Ganze rückwärts sehen können. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Das Problem ist die Sünde. Und die Sünde, die in uns drin wohnt, die streitet gegen all das, was Gott eigentlich als gut in seinem Wort definiert hat. Die streitet gegen einen heiligen Gott. Und ohne dass wir überhaupt Erlösung haben in Christus, dass er unser Herr und Heiland ist und uns gewaschen hat, ja einmal komplett gewaschen hat, haben wir gar keine Chance auf Rettung. Rettung vor der ewigen Verdammnis, Rettung vor Sünde. Jesus schafft hier durch das, was er tut, ein Erlösungswerk. Und sein Blut, das er vergossen hat, das reinigt uns, das wäscht uns rein, komplett, von aller Schuld. Und warum dann noch die Füße waschen? Was hat es mit den Füßen auf sich? Ja, wir sind eben als Menschen, auch als Christen, immer noch auf diesem sündhaften Boden, auf dieser sündhaften Erde und unsere Füße werden schmutzig. Ja, sonst wären unsere Ehen doch hervorragend und perfekt und wir hätten gar nicht mehr zu kämpfen mit unserem Nachbar, der uns vielleicht ärgert oder mit unserem Arbeitskollege, der uns vielleicht ärgert. Und dieser innerliche Kampf, der ist ja jedem irgendwo bewusst, der auf dem Weg ist mit Christus. Die Sünde ist immer noch da und wir dürfen aber uns die Füße waschen lassen, täglich. Ja, im ersten Johannesbrief heißt es, wenn ihr aber eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch eure Übertretungen vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, und das ist keine Werksgerechtigkeit, dass wir das immer wieder tun müssen, dass wir dann bei ihm ins Paradies kommen, sondern es lebt aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft, von der wir letzte Woche auch gehört haben. Wenn ich in einer Liebesbeziehung mit meinem Vater bin und ich mache, was es ihm nicht gefällt und mir wird das bewusst, dann sage ich Entschuldigung. Ich möchte die Beziehung nicht belasten. Wenn mir das auffällt, dann sage ich, Herr, ich habe da jetzt versagt, schon wieder. Meine Füße müssen gereinigt werden und ich darf zu ihm kommen mit meinem Versagen und ihn bitten, dass er mir hilft fürs nächste Mal. Warum ist das wichtig, dieser Einschub, wenn du vielleicht das noch gar nicht erlebt hast, dass du gebadet wurdest, dass du gerettet bist, ein Kind Gottes bist? Ja, wie kannst du dann überstehen, die ganzen Turbulenten und wie kann dann die Ehe gelingen? Wie kannst du überhaupt gerettet werden? Ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu machen und dich reinigen zu lassen von Jesus in die Nachfolge an der Stelle. Und in dieser Liebesbeziehung möchte Gott uns helfen, dass unsere Ehen gelingen, aber auch das Miteinander in der Gemeinde. Ja, der Text, der ist an die Apostel gerichtet und dann auch an die Christen. Aber ich beziehe das heute ganz gezielt auf unsere Ehen. Aber es gilt auch für das Miteinander in der Gemeinde, dass einer den anderen höher achtet als sich selber und wir einander dienen. Und auch da gehört es manchmal dazu, dass wir uns die Füße waschen, aber vielleicht auch den Kopf in Liebe. Manchmal ist man einfach auf dem Holzweg und dann brauchen wir Ergänzung von unseren Brüdern. Das durfte ich in meinem Leben auch schon erfahren, auch wenn das nicht einfach ist und vielleicht einem persönlich wehtut in dem Moment, von jemand zu hören, der einen liebt. Du bist auf dem Holzweg, du musst umkehren. Der Weg ist falsch und gefährlich und führt letztendlich zu der kompletten Zerstörung von all dem, was Gott dir geschenkt hat. Das möchte man vielleicht erstmal nicht hören, aber es ist notwendig und wichtig. Und aus diesem, was Jesus getan hat, möchte ich den zweiten Baustein euch mit auf den Weg geben. Aus dem, was Jesus getan hat am Kreuz für uns, aus Liebe, hat er uns klar gemacht, wie wichtig die Vergebung ist. Wir brauchen Vergebung. Und wir haben Vergebung in Christus durch sein Opfer am Kreuz. Und ich fordere uns raus, dass auch wir uns einander vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. Wie oft gibt es Konflikte in der Ehe, weil halt einer vielleicht Recht behalten will, das letzte Wort haben muss und man geht an Kleinigkeiten aneinander hoch und wie schön wäre es, wenn wir den anderen höher achten würden, gäbe es vielleicht den Konflikt gar nicht. Und wenn es den dann doch gibt und die Probleme, die kommen, ja, die Hochzeit, die hat irgendwann mal, kommt man im wirklichen Leben an und dann gibt es da Dinge, die sind schwierig vielleicht miteinander, einen Weg zu finden. Zweiter wichtiger Baustein für diese Beziehung, für diese enge Beziehung mit eurem Ehepartner. Vergebt einander, so wie Jesus euch vergeben hat. Und dazu gehört es auch, ja, dass wir uns unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Und das ist wohl ein sehr schwieriger Teil, von dem stolzen Herz runterzukommen und dem anderen zu sagen, du, da habe ich dir Unrecht getan, da habe ich falsch gehandelt, bitte vergib mir. Und wie heilsam ist diese Vergebung, sich zusprechen zu können für die Beziehung. Zweiter wichtiger Baustein, vergebt einander, so wie Jesus euch vergeben hat. Und der dritte Baustein für eine gelungene Ehe, liebt einander, so wie Jesus euch geliebt hat. Ja, wie kann ich so lieben, wie Jesus geliebt hat? Nicht aus eigener Kraft. Aber Gott verspricht uns, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen und Kinder Gottes werden, dass sein Geist in uns wohnt, dass er selber in uns wohnt. Und er kann uns die Kraft geben, so zu lieben, wie er geliebt hat. Es braucht Vergebung und es braucht diese Liebe. Wie weit ging die Liebe Jesu uns gegenüber? Jesus hat seine Gemeinde so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Leben herzugeben. Und er hat es hergegeben. Und das ist der Maßstab. Sind auch wir bereit, für unseren Ehepartner wirklich alles herzugeben? Ihn so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat? Ich bitte Gott, dass er mir hilft, durch seinen Geist so zu lieben, wie er geliebt hat. Und ich wiederhole nochmal diese drei Punkte, die mir aus dem Text wichtig geworden sind. Für eine gelungene Ehe, dient einander und einer achte den anderen höher als sich selbst. Bekennt und vergebt einander euer Fehlverhalten, so wie Jesus euch vergeben hat und immer wieder vergibt. Liebt einander, so wie Jesus euch geliebt hat. Das sind Bausteine, ja. die uns in Erinnerung rufen sollen, was wir eigentlich schon wissen, wenn wir gläubig sind. Die sollen uns in Erinnerung rufen, was wir eigentlich schon wissen. Ist eigentlich jedem klar, dass das für eine Beziehung eigentlich nur gut sein kann, oder? Aber wir brauchen diese Ermahnung aus Gottes Wort. Und wir brauchen sie ganz dringend für unsere Ehen, dass wir uns das wirklich zu Herzen nehmen und für die Ehe kämpfen, dass sie nicht immer schlechter wird oder so bleibt, sondern mit den Jahren nur besser werden kann. Und wir brauchen es auch für uns als Gemeinde, als Brüder und Schwestern im Herrn. Da könnt ihr die drei Punkte genauso hernehmen. Und auch gegenüber der Welt. Mir war es wichtig und ein Anliegen, das auf die Ehe speziell euch weiterzugeben, weil ja, wir in einer Zeit leben, wo das vielleicht zu kurz kommt. Und es auch schön ist, wenn man vielleicht Ermutigung erfährt aus Gottes Wort, dass es sich lohnt, festzuhalten und für die Ehe zu kämpfen. Amen.